Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Heinz Janssen. Ich komme aus Neuss, der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin mit einer einzigen Frau verheiratet und habe drei wunderbare Kinder. Ich arbeite als Jugendreferent und bin gerne unterwegs. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen wieder bei euch sein darf. Und ich kann euch sagen, ich war jetzt schon öfter bei euch. Ich hatte öfter schon mal die Gelegenheit. Ich finde, ihr seht von Sonntag zu Sonntag toll aus. Also wenn ihr das mal so sehen könntet von hier vorne, fröhliche Gesichter, es sind immer weniger Lücken zwischen den Plätzen, das ist sehr, sehr schön. Sag mal bitte deinem Nachbarn, neben dir wollte ich immer schon mal sitzen. Ich freue mich besonders, dass man tatsächlich, also ich finde ganz deutlich erkennt, dass es immer weniger Menschen gibt, die alleine sitzen. Das finde ich ganz, ganz toll. Denn in der Kirche kommen wir ja zusammen, weil wir durch Gott befähigt werden zur Gemeinschaft miteinander und mit ihm. Und man läuft schnell in Gefahr, das außer Acht zu lassen und zu vergessen. Ich war letztens in einer Kirche, da habe ich etwas erlebt, was ich nie wieder vergessen werde. Und zwar war das eine Kirche, die war mal sehr, sehr groß von der Mitgliederzahl. Und das Einzige, was groß geblieben ist, ist das Gebäude. Und viele, viele Sitzplätze und die Kirchenmitglieder am Sonntagmorgen, die saßen alle ziemlich verteilt überall rum. Und es gab ganz viele, die saßen alleine, hier und da auch mal Leute nebeneinander. Und es gab sogar Leute, das konnte ich überhaupt nicht einordnen, die saßen direkt hinter einer Säule. Also ihr habt ja hier auch Säulen, ne? Stellt euch vor, es ist direkt hinter der Säule, also auf halbem Meter Abstand dahinter ein Stuhl und da sitzt jemand. Und das hat mich natürlich total irritiert und ich habe trotzdem versucht, meine Predigt gut zu machen. Und am Ende habe ich mit den Verantwortlichen gesprochen und habe gesagt, sag mal, habt ihr einen Konflikt hier in der Kirche oder so? Weil ich sehe so viele Leute, die sitzen auseinander, versteht ihr euch nicht? Und dann meinte der Verantwortliche, nee, ist alles in Ordnung. Das sind einfach Leute, die schon seit 30, 40 Jahren auf diesem Platz sitzen. Und es gab Leute, die neben ihnen gesessen haben, aber die sind mittlerweile verstorben. Aber das ist ihr Platz. Und so haben sie sich in 30 Jahren nicht überwinden können, so mal einen Platz weiter zu rutschen zu ihrem Nachbarn. Und dann habe ich mir gedacht, also man kann ja echt blinde Flecken haben, ne? Und das scheint einer davon zu sein. Und dann habe ich mir gedacht, aber okay, gut, also ihr habt keinen Stress, aber was ist mit den Leuten, die hinter der Säule sitzen? Die sehen mich ja gar nicht. Die haben ganz am Anfang so rübergeguckt, damit die wissen, wie ich aussehe. Und dann saßen sie hinter ihrer Säule. Ich habe gesagt, was ist denn mit denen? Ich sage, ja, das ist ganz einfach. Früher war die Bühne woanders, da war die da. Okay, gut. Also, bei euch sieht es immer besser aus, immer weniger Leute, die alleine sitzen. Das ist sehr, sehr gut. Denn Gott hat dich geschaffen zur Gemeinschaft mit anderen. Du bist nicht gemacht, um alleine zu sein. Und Gott hat dich geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dafür hat er alles getan, dass das möglich ist. Und dass wir das leben können, dafür hat Gott uns seine Top 10 gegeben. Man kennt es auch in der Bibel unter die 10 Gebote, also Anwendungen für unser Leben. Wenn wir uns danach richten, dann geschieht genau das. Die Gemeinschaft mit anderen Menschen blüht auf, die Gemeinschaft zu Gott blüht auf. Und weil das Anwendungen für unser Leben sind, haben wir das verglichen mit Anwendungen auf dem Smartphone. Hier haben wir so ein iPhone abgebildet und wir haben schon 2 Gebote angesehen, und haben die auch sozusagen hier virtuell schon auf diesem Smartphone installiert. Wir haben mit dem letzten Gebot angefangen, weil das letzte Gebot, das 10. Gebot, ist das Gebot, was im Grunde genommen das Zwischenmenschliche alles zusammenfasst. Wenn man das Gebot nicht hält, dann bricht man meistens alle anderen. Das ist das Erste, was passiert. Und dieses Gebot heißt, du sollst nicht neidisch sein, also nicht begehren, was der andere hat. Und meistens beginnt es damit, dass wir dann anfangen, andere Gebote zu übertreten, weil wir uns daran nicht halten. Und hier seht ihr dieses Gras, was gegossen wird. Und wir haben dieses Thema genannt, komm mit dem klar, was du hast. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Denn wir haben ganz oft das Gefühl, das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Und das Gras ist da grüner, wo du es gießt. Also sei zufrieden mit dem, was du hast und mach das Beste aus dem, was du hast. Und das 2. Gebot ist hier das Superman-Bild. Da haben wir darüber gesprochen, das 9. Gebot heißt, du sollst nicht lügen. Und wir haben gesagt, ganz oft lügen wir und erzählen Geschichten über andere, die nicht stimmen und zerstören damit ein bisschen auch ihren Ruf. und machen die kaputt. Und deshalb haben wir gesagt, gönn den anderen ihre Heldenzeiten. Gönn dem anderen ihre Heldenzeiten. Erzähle keine Lügen über andere Menschen. Und heute kommt das dritte Gebot, was wir uns anschauen. Und das ist in dieser Liste der Top 10, also das achte Gebot. Das hänge ich mal hier auf. Und dieses achte Gebot kennen viele von euch unter der Aussage, du sollst nicht stehlen. Und heute Morgen nennen wir das, gib anderen, was ihnen zusteht. Ich habe wieder eine Flipchart vorbereitet, wo ich die wichtigsten Sätze drauf geschrieben habe und mit euch ausfüllen werde. Ganz oft ist es so, dass wir in unserem Leben mit diesem Thema konfrontiert werden mit Stehlen. Und in Filmen wird uns das immer sehr, sehr teilweise anders verkauft. Also es gibt Filme, da wird Stehlen sehr, sehr cool verkauft, sehr, sehr positiv verkauft. Also ein Film, der ja der absolute Renner war in den letzten Jahren, war ja Ocean's 11. Ne? Oder dann später Ocean's 12 und 13 und so weiter. Also eine Gruppe von Leuten, die in Las Vegas die ganzen Hotels berauben, die Spielotheken, und dann nimmt dich dieser Film so in den Bann, dass du so richtig dafür bist, dass sie es schaffen. Du bist dafür, dass sie das ganze Ding leerräumen, dass sie das alles klauen. Und auf einmal, und ich denke mir so, eigentlich ist das ja nicht in Ordnung, aber dieser Film, der packt mich so, dass ich für diese Diebe bin. Ja, oder ihr kennt das vielleicht auch mit, absolute Klassiker, ich glaube, kennen wir alle, Robin Hood. Ne? Und da wird das damit verkauft, ja, der nimmt ja den Reichen und gibt es den Armen, das ist sehr, sehr ehrenwert. Und auf einmal bist du in einer Situation, wo du dich darüber freust, dass es Menschen gibt, die andere beklauen. Der Punkt ist, diese Filme haben mit der Realität nichts zu tun. Das ist Hollywood. Das ist genauso unrealistisch wie Star Wars. Diese Filme sind nicht die Realität, denn in der Realität sieht es anders aus, wenn du klaust. Wenn du stehlst, zum Beispiel Gedanken stehlen. Also wer von euch hat genauso wie ich auch mal abgeschrieben, könnt ihr euch mal melden, so in der Schule. Ja, seht ihr alle. Ne? Und wer von euch wurde dabei erwischt? Ich schon, ja, gut. Und wer von euch hat die Konsequenzen tragen müssen und zum Beispiel eine 6 bekommen? Ja, ich auch. Lass uns nachher eine Gesprächsgruppe machen, das Ganze verarbeiten. Ja, so ist das. Im Leben ist es so. Ja, du guckst ab, du stiehlst Gedanken, du kriegst eine 6. Hast ein Problem. Oder es gibt so zwei Dinge im Leben, da brauche ich unbedingt Vertrauen, weil ich Angst habe, dass mir sonst die Leute das Geld aus meiner Tasche ziehen und mich bestehlen. Das eine ist eine Autowerkstatt. Wer so wie ich eine Autowerkstatt braucht, weil er nicht selber an seinem Auto rumschrauben kann oder will, der bringt sein Auto in die Werkstatt und ist total darauf angewiesen, dass die Typen in der Werkstatt, der Meister, genau sagt, was deinem Auto fehlt. Und als Laie sagst du dann, jo, wenn der dann sagt, hier Zahnriemen wechseln, wusste gar nicht, dass das Auto Zähne hat, aber gut, machen wir. Und dann sagt er dir den Preis, ja, was weißt du denn, ob das wert ist oder nicht, oder Bremsen müssen gewechselt werden, Bremsscheiben, was weißt du denn, wie dick die Scheiben sein müssen, ab wann die gewechselt werden müssen. Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Und ich habe immer die Befürchtung, wenn ich in eine Autowerkstatt gehe, dass die mir irgendwas erzählen, nur um noch eine Reparatur machen zu können, die vielleicht gar nicht nötig ist. Ich habe eine Werkstatt gefunden, für die bin ich sehr, sehr dankbar. Das ist eine Werkstatt, die ist mittlerweile 200 Kilometer von mir zu Hause entfernt. Da habe ich früher mal gewohnt und da habe ich das Auto gekauft. Und ich habe noch keinen Meister, der verantwortlich ist, erlebt, der so fair und gewissenhaft ist. Der sagt mir am Anfang ganz genau, was er empfiehlt und was er nicht empfiehlt. Ich hatte noch nie den Eindruck, dass er mich veräppelt. Und weil ich mich da so aufgehoben fühle, fahre ich mittlerweile, ich bin in den letzten 8 Jahren immer weiter weggezogen, fahre ich mittlerweile zur Inspektion 2 Stunden, um mein Auto dort abzugeben. Und es lohnt sich. Ich hatte mein Auto letztens dahin gebracht und ich wusste, der Zahnriemen ist schon laut der ganz normalen Statistik, ist schon 10.000 Kilometer drüber und es musste alles Mögliche gemacht werden mit Reifenwechsel und so weiter. Und dann hat er mir das alles erklärt und dann hat er sich das angeguckt und hat gesagt, wissen Sie was, den Zahnriemen, den müssen wir jetzt noch gar nicht machen. Den macht man normalerweise jetzt, aber Sie fahren so viel Langstrecke, der sieht so gut aus, können Sie locker noch 30.000 fahren. Ne, machen wir beim nächsten Mal, ich sage Ihnen, wenn es soweit ist. Wie cool ist das denn? Die meisten würden sagen, hey, Zahnriemen, kann mir, also jeder würde sagen, mit der Kilometerzahl muss der Zahnriemen weg, sind ja ein paar hundert Euro, die da weg sind. Und dann hat er mir gesagt, was alles zu tun ist. Ich habe das unterschrieben, er hat mir den Endpreis genannt Dann bin ich irgendwo hin, habe dort gearbeitet, bis der Wagen fertig war. Komme ich zurück, guck auf die Rechnung, paar hundert Euro weniger. Habe ich gesagt, oh, das ist ja jetzt weniger, als Sie gesagt haben. Ja, es gab ein paar Sachen, die normalerweise gemacht werden müssen, die waren bei Ihnen aber nicht nötig. Unter anderem der Dieselfilter, der sah noch so gut aus, den haben wir drin gelassen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich meine, ich habe unterschrieben, dass der den wechselt. Ja, wo ist der denn? Ja, das ist der Toyota-Händler in Coesfeld, das sage ich gerne. Ein Top-Typ. Ich krieg Provision, nein. Nein, kriege ich nicht. Da fahre ich jedes Mal hin. Und dann, ich habe mir so gedacht, es gibt so viele Werkstätten, die hätten den gewechselt, egal ob der noch gut ist oder nicht. Und es gibt manche Werkstätten, die hätten den dir verkauft als gewechselt, aber weil der noch gut ist, hätten sie ihn drin gelassen. Die hätten nicht zweimal veräppelt. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Solche Momente gibt es. Das Zweite, wo ich Sicherheit brauche, ist Zahnarzt. Ey Leute, ich krieg Panik beim Zahnarzt. Ne? Wenn ich dieses, kennt ihr dieses Summen vom Bohrer? Oh Mann, wenn ich das höre, dann fange ich an zu schwitzen. Und ich bin wirklich ein Angstpatient. Das heißt, wenn ich zum Zahnarzt gehe und ich setze mich auf diesen Stuhl und der Zahnarzt kommt erst in 20 Minuten und ich sitze auf diesem Stuhl, der war noch nicht im Raum und ich bin komplett nass geschwitzt. So, und jetzt bin ich umgezogen, habe mir gedacht, beim Zahnarzt suchst du dir einen neuen. Und dann bin ich zum neuen Zahnarzt gegangen und da guckt er sich meine Zähne an. Ja, müssen wir erstmal röntgen. Da habe ich gesagt, gut, röntgen hört sich gut an, hört sich kompetent an, machen wir mal. Und dann sagt er, ja, Herr Jansen, bei Ihnen haben wir, ja, ich sehe hier, also wir müssen unter 6 Füllungen ist Karies. Ich denke mir, Alter. Ey, da habe ich schon schwitzen angefangen, als er nur davon gesprochen hat. Und dann habe ich gesagt, wie? Ja, müssen wir alles, wir müssen 6 Füllungen rausnehmen und neu machen. Ich habe gesagt, ja, und wenn ich das nicht mache? Ah nein, genau, dann sagte er zuerst, ja, machen Sie bitte einen Termin, aber erst im nächsten Quartal. Und dann wurde ich hellhörig. Ich sage, was im nächsten Quartal? Wir haben doch noch 2 Monate bis zum nächsten Quartal. Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich das mal hinterfragt und habe gesagt, ja, und wenn ich es nicht mache? Ja, dann halt nicht. Dann bin ich zu einem anderen Zahnarzt gegangen, der hat meine Zähne gecheckt, hat gesagt, ist alles in Ordnung. Da wollte der mir 6-mal die Zähne aufbohren, nur damit er sein Quartal vollkriegt. So sieht es aus, wenn man Leute betrügt und stiehlt im Alltag. Das ist nicht Hollywood, das ist einfach, das macht kaputt. Das macht kaputt. Und ich möchte in einer Gemeinschaft leben, wo Leute mich nicht beklauen und ich möchte deshalb mich an diese Regeln halten und möchte selber auch nicht beklauen. Denn das Problem, was wir haben, oder das Thema haben wir ja gesagt, das Thema heißt, gib anderen, was ihnen zusteht. Das ist ein kleines Set, wie man deutlich sieht. Gib anderen, was ihnen zusteht. So könnte man das Gebot auch nennen. Und das Problem, was wir haben, ist, wir leben auf Kosten anderer. Genau. Habe ich was falsch geschrieben? Wir leben auf Kosten anderer. Genau, das passt schon so. Für heute Morgen passt das. Wir leben auf Kosten anderer. Wir wollen auf Kosten von anderen Gewinn machen und reich werden. Und das macht kaputt. Gott kann es nicht leiden, wenn wir auf Kosten anderer leben. Er hat das Volk Israel gesehen und mit ihnen wurde genau das gemacht. Israel lebte vor vielen tausend Jahren in Ägypten und wurde dort versklavt. Und das ging hunderte von Jahren. Und Gott hat sich das angeguckt und hat gesehen, die Ägypter leben auf Kosten von Israel. Und dann hat er sie befreit. Das war ein Riesenspektakel. Am Ende war Israel frei. Und dann kommt Gott zu ihnen und schließt einen Bund und sagt, ich habe euch befreit. Also gebe ich euch 10 Gebote. Haltet euch dran, dann geht es euch gut. Und diese Gebote führen dazu, dass du in Freiheit leben kannst, dass du in Sicherheit leben kannst und dass du in Gemeinschaft leben kannst. Und dieses Gebot, du sollst nicht stehlen, ist eins davon. Gott mag es nicht, wenn wir andere bestehlen, weil wir dadurch zerstören. Wir nehmen uns, was uns nicht gehört. Wir nehmen uns, was uns nicht gehört. Und das ist ein Problem. Es gibt einen Vers in der Bibel, in Sprüche 11, Vers 1, da steht, der Herr verabscheut Betrug, doch er freut sich an Ehrlichkeit. Und bei uns im Alltag, also mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, ist eine große Herausforderung, dieses Gebot zu halten, wenn man so guckt, was man alles im Internet bekommt. Da kriegt man Musik, auch wenn man sie nicht kauft. Nicht immer ist es legal. Manchmal kann man die Sachen anhören und downloaden oder streamen und es ist völlig in Ordnung. Aber manchmal ist es auch illegal. Und dann beklaust du andere. Oder es gibt Menschen, die tatsächlich bei eBay irgendwelche Sachen anbieten und dann bestellst du das und dann kommt das Päckchen und da ist nur ein Stein drin. Ja, ich kenne Leute, denen das passiert ist. Macht sich sicherlich nach einer Bewertung bemerkbar, die man dem anderen dann gibt. Aber erstmal, das sind betrügerische Sachen, die da im Internet laufen. Oder wenn du dir eine Software holst, die du nicht gekauft hast und du weißt ganz genau, du brauchst dafür eine Lizenz, dann stiehlst du, dann brichst du dieses Gebot. Wenn du dir Filme runterziehst, die du illegal ziehst, dann brichst du das Gebot. Nicht immer, wenn du den Film im Internet anschaust, ist es illegal. Überhaupt nicht. Es gibt viele Seiten, wo du Filme streamen kannst und es ist völlig in Ordnung. Aber wenn du das tust und dann wirst du auch noch erwischt, dann kriegst du richtig eine auf den Deckel. Das sind so Herausforderungen, die wir in unserem Leben haben. Was kann noch Betrug sein? Wenn du in deiner Arbeit, deiner Firma, deinen Chef um deine Arbeitszeit betrügst. Wenn du ihn bestiehlst, weil du nicht die Leistung bringst. Er bezahlt dich, aber du arbeitest nicht. Als ich das erste Mal nach meiner Ausbildung in den Betrieb gekommen bin, da habe ich schon festgestellt, in der Ausbildung war das auch schon so, bis zu dem Automaten, wo du deine Karte durchziehst, um die Stunden zu messen, haben es alle mal ganz eilig. Sobald die Karte durch ist, geht das entspannte Leben los. Dann wird erst auf Toilette gegangen, dann werden Besorgungen gemacht und so weiter und so weiter. Dann wird erst miteinander gesprochen. Aber erst mal die Karte durchziehen, damit die Stunden zählen. Und dann möglichst spät die Karte durchziehen und ihr ahnt gar nicht, wie schnell man sich danach umziehen kann und weg ist. Es wird ganz deutlich unterschieden zwischen meine Zeit und die Zeit vom Arbeitgeber und den Arbeitgeber. Den kann ich ja mit meiner Leidenschaft und mit meiner Energie auch ein bisschen bestehlen und betrügen. Der hat die zwar eingekauft, aber die muss ich ihm ja nicht ganz geben, denken wir uns. Und das ist Stehlen. Ich habe in dem Betrieb, wo ich hingekommen bin, habe ich das ganz krass erlebt. Und das Erste, was mir gesagt wurde, ich kam dahin, mein erster Tag, ja, was machen wir jetzt? Ja, erstmal setz dich erstmal hin. Habe ich mich hingesetzt da in dem Elektrikerraum, wo ich war. Und dann hieß es erstmal so, wer macht denn jetzt den Kaffee leer, dass wir einen neuen machen können? Und so ging das den ganzen Tag und wenn wir gesagt haben, hey, können wir nicht mal aufstehen und irgendwas machen? Ja, nee, ganz ruhig, mach uns mal hier nicht verrückt. Ne? Und der Tag bestand wirklich aus mehr Pausen als aus Arbeit. Und irgendwann mal bist du in dem Trott so drin, dass ich da sogar mitgemacht habe. Und das ist Stehlen. Wenn du deinem Arbeitgeber betrügst und nicht deine Leidenschaft gibst und nicht deine Energie gibst, sondern einfach nur versuchst, möglichst von Pause zu springen und das Geld möchtest du aber haben. Oder am besten noch eine Lohnerhöhung, die man dann einfordert. Das sind so Sachen, wo wir im Alltag unsere Menschen um uns herum betrügen können und wo es einfach nicht in Ordnung ist. Das Zweite ist, also das Erste, wir nehmen uns, was uns nicht gehört. Und das Zweite ist, wir geben nicht, was anderen zusteht. Wir geben anderen nicht, was ihnen zusteht. Im Psalm in der Bibel steht, in Kapitel 37, Vers 21, der Gewissenlose leiht sich Geld und zahlt es nicht zurück. Doch wer Gott gehorcht, ist freundlich und schenkt gerne. Hast du schon mal jemandem Geld geliehen und dann musstest du hinterherlaufen? Das ist doch doof, oder? Hast du schon mal jemandem eine DVD geliehen und musstest dann hinterherlaufen oder ein Buch? Und dann weißt du gar nicht mehr, von wer das geliehen hat und dann vergisst du das und du siehst dieses Buch nie wieder. Jetzt weiß ich, Christen machen das nicht. Ein Freund von mir hat gesagt, Christen, die stehlen nicht. Christen leihen nur auf ewig. Ich habe mal gehört, dass die meisten Bücher geklaut werden auf christlichen Messen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich befürchte. Christen reden sich manchmal ein, ich leihe doch nur, das kriegt er eh bald wieder. Aber ich finde es anstrengend, wenn ich jemandem Geld leihe, dann ist er in der Bringschuld, dann muss er es mir bringen. Und wenn er das nicht tut, dann muss ich hinterherlaufen, das ist unangenehm. Und dann tun wir das ab mit, oh, ich hab's vergessen oder so. Du möchtest Leuten doch wirklich nur was leihen, wenn du weißt, du kriegst es auch wieder zurück. Ich habe jetzt bei meinem letzten Umzug vor einem Monat festgestellt, dass ich von einem Freund Kisten geliehen habe, so stabile Plastikkisten, die ich vor 8 Jahren mal bei einem Umzug verwendet habe. Und ich habe die von Umzug zu Umzug geschleppt und habe mir immer gedacht, ja, die gebe ich ihm noch zurück. Und dann habe ich dieses Thema vorbereitet und habe gesagt, Alter, jetzt musst du dein Leben auch mal auf die Beine kriegen. Ich habe mir fest vorgenommen, ich werde diese Kisten zurückgeben. Nächstes Mal dürft ihr mich darauf ansprechen, ob ich es getan habe. Ja, ich habe mir nur gedacht, ich leihe sie. Ja? Ich leihe sie halt auf ewig. Aber das ist halt nicht in Ordnung. Wir müssen zurückgeben, was uns nicht gehört, weil wir damit Gemeinschaft kaputt machen. Und die Konsequenzen dafür sind, wenn wir das tun, ist, dass wir unsere Arbeit verlieren, dass wir eine schlechte Note kriegen in der Schule, dass wir irgendwo Hausverbot kriegen, weil wir da klauen, dass wir unsere Freunde verlieren, dass wir unsere Freiheit verlieren und dass wir am Ende ein sozialer Parasit sind, wie so eine Zecke. Und wer möchte schon eine Zecke sein und andere aussaugen? Ich möchte lieber mit Menschen unterwegs sein, die mich nicht aussaugen, die ich nicht aussauge, sondern die sich gegenseitig fördern, die sich gegenseitig vertrauen. Und Gott weiß das, dass wir das brauchen. Und deshalb hat er gesagt, haltet euch dran, dann geht es euch gut. Dann wirst du dich wohlfühlen. Also die Lösung, die wir haben, dass wir statt auf Kosten von anderen zu leben, ist, dass wir respektieren, was anderen gehört. Dass wir respektieren, was anderen gehört. In der Bibel in Epheser 4, Vers 28 steht, wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Gott ist nicht gegen Besitz. Das ist nicht das Problem. Gott hat dir gegeben, was du zum Leben brauchst, und du bist ein Haushalter. Du darfst damit wirtschaften. Und Gott möchte, dass du verantwortlich damit umgehst. Also wenn du den anderen respektierst, dann respektierst du damit auch Gott und erkennst ihn als Chef an. Und andersrum könnte man sagen, wenn du stiehlst, ist das respektlos deinem Mitmenschen gegenüber und respektlos Gott gegenüber. Ein ganz bekannter Vers, der als goldene Regel bekannt ist, steht in Matthäus 7, Vers 12. Behandle den Menschen so, wie du selber von ihnen behandelt werden willst. Wir wollen respektiert werden, wir wollen, dass man ehrlich mit uns umgeht. Ich habe mich mal gefragt, wie würde wohl die Welt aussehen, wenn alle Menschen auf dieser Welt so leben würden wie ich? Wäre das eine Welt, in der ich gerne leben würde? Wäre das eine Welt, in der es mir gut geht, in der ich aufblühe? Oder wäre das eine Welt, die im Chaos untergeht? Eine Welt, wo man sich misstraut, eine Welt, wo man nicht gerne ist. Denn wenn das so ist, solltest du dein Verhalten ändern. Dann kannst du gucken, wie lebe ich und was will Gott von mir, und dann kannst du dich neu einordnen. Dann kannst du deine Werte neu anpassen, diese Anwendung für dein Leben installieren und danach leben. Und dann ist es so, dass du gerne mit Menschen zu tun hast, die so leben, wie du lebst. Also das, was du möchtest, was andere dir antun, das tu ihnen auch an. Behandel andere so, wie du selber behandelt werden willst. Und das Zweite, gib anderen, was ihnen zusteht. Gib anderen, was ihnen zusteht. Bleib niemandem etwas schuldig, ob das Dinge sind, ob das der Respekt ist gegenüber einem Menschen, ob das eine Anerkennung ist, ob das Achtung ist, Freundlichkeit, Ehrlichkeit. Ich finde eine Geschichte in der Bibel sehr, sehr ermutigend. Wir alle wissen, wenn wir über dieses Thema reden und über alle anderen Gebote, dass wir nicht perfekt sind und dass wir immer mal wieder dahin kommen, dass wir die Gebote übertreten. Und mir geht es auch so. Ich erkläre euch diese Gebote nicht, weil ich die alle im Griff habe. Ich muss genauso daran arbeiten, mit euch gemeinsam, jeder an seinem Leben. Und was mich sehr ermutigt, ist, dass Jesus mich nicht erst annimmt, wenn ich all das lebe, sondern dass er vorher schon seine Hände ausbreitet und sagt, ich will mit dir zu tun haben. Und das weiß ich deshalb, weil es eine Geschichte gibt, die genau das erzählt. Jesus war unterwegs, er war ein gern gesehener Mann, um ihn herum eine Riesentraube von Menschen. Alle wollten mit ihm zu tun haben, weil er der Heiler war, weil er derjenige war, über den alle gesprochen haben, der Wunder getan hat. Und dann kam er nach Jerusalem in die Stadt und da gab es auch einen Mann, der von ihm gehört hat. Der hat sich überhaupt nicht würdig gefühlt, mit Jesus abzuhängen, weil er genau wusste, dass er völlig falsch lebt. Und dieser Mann hieß Zachäus und der war auch noch ziemlich klein. Und dann hat er sich gedacht, Mensch, dass ich den Jesus wenigstens mal sehen kann, klettere ich auf den Baum. Und dann klettert er also tatsächlich auf den Baum und er sieht, wie Jesus vorbeikommt. Und die meisten aus der Stadt kannten den Zachäus, weil es ein ziemlich mieser Typ war. Der hat genau dieses Gebot täglich professionell gebrochen. Er hat Steuern eingetrieben oder war Zolleinnehmer. Die Leute mussten an ihm vorbei. Und er hat das genommen, was er nehmen musste, und hat nochmal einen Draufschlag gemacht, obwohl er das nicht darf, und hat sich das in seine eigene Tasche gesteckt. Und die Leute konnten nichts dran ändern. Weil wenn er gesagt hat, du kommst hier nicht durch, du kommst nicht vorbei, dann sind sie nicht durchgekommen. Die wussten ganz genau, das ist ein mieser Kerl, der betrügt jeden Tag Hunderte von Menschen. Der hatte also einen ziemlich schlechten Ruf und war stinkreich. Und dann sieht ihn Jesus. Und dann sagt er zu ihm, ich möchte bei dir heute Abend essen, ich möchte dich heute besuchen. Und das war eine Riesenehre. Und alle anderen haben sich gedacht, ja Jesus, weißt du denn nicht, wer das ist? Dem Typ sind deine Gebote völlig egal. Der ist Profi darin, sie zu brechen. Das ist Jesus aber völlig egal. Er sagt, ich möchte mit dir zu tun haben. Und es passiert also, der Zachäus ist ganz aufgeregt und er tischt zu Hause auf und Jesus und seine Freunde sind bei ihm. Und dieser Mann wird so berührt von Jesus Christus, dass er am Ende sagt, ich muss mein Leben ändern. Ich bin da lang gegangen und ich muss 180 Grad in die Richtung und ich muss jetzt da lang gehen. Und dann verspricht er Jesus, dass er alles, was er fehlerhaft eingenommen hat, mehrfach zurückzahlt und dass er Geld den Armen gibt. Also wirklich von einem reichen Typen, der andere bestiehlt, hin zu einem, der gibt und der zurückzahlt und wieder gut machen will. Das passiert, wenn du Jesus begegnest. Wenn du also in einer Situation bist, wo du dich nicht gut genug fühlst, um mit Jesus zu tun zu haben, herzlich willkommen im Club. Jeder, der hier sitzt, fühlt sich so. Du darfst zu Jesus kommen, wie du bist. Du musst dich nicht vorher verändern. Das Schöne ist, wenn du bei Jesus bist, wird er dich so verändern, er wird dich so beeindrucken, er wird dein Herz so verändern, dass du Dinge, die du vorher wolltest, nicht mehr willst. Und dass du Dinge, die du vorher nicht wolltest, auf einmal willst. Jesus verändert dich, du kannst so zu ihm kommen, wie du bist. Und dein Leben wird sich ändern. Wenn du also mit Jesus noch nicht viel zu tun hattest, heute ist der beste Tag, um damit zu starten. Du kannst zu ihm gehen, du kannst beten. Jesus hört dich. Und kannst sagen, ich will mit dir zu tun haben. Veränder mein Leben. Ich glaube, dass du mich zu Gott bringen kannst. Und ich glaube dir, dass du Gott bist, der für mich gestorben ist. Und dann gilt für dich das Angebot, dass Jesus dafür sorgt, dass du in seine Familie kommst. Und dass du wieder fähig bist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Dafür hat Gott alles gegeben. Und ich wünsche dir, dass du diese Gemeinschaft erlebst. Und dass Menschen es immer mehr genießen, mit dir abzuhängen, weil du so lebst, wie Gott es will. Ich möchte noch gerne dafür beten. Darf ich euch bitten, dafür aufzustehen? Jesus Christus, vielen Dank, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du Menschen begegnet bist wie Zachäus, den alle abgeschrieben haben, und dass du mit ihm Zeit verbracht hast, dass du ihn verändert hast. Und das macht uns allen Hoffnung, weil wir genau unsere Fehler kennen. Wir wissen genau, wo wir noch nicht perfekt sind, wo wir gegen deine Gebote verstoßen, wo wir sogar bewusst gegen deine Gebote verstoßen und wo du trotzdem uns die Hand aufhältst, die Arme ausbreitest und mit uns zu tun haben willst. Und wir wollen in diese Arme laufen, Jesus. Wir wollen mit dir zu tun haben. Bitte veränder uns und bitte hilf uns, dass wir diese Anwendungen für unser Leben installieren und dass wir danach leben und dass du dich an dem freust, wie wir leben. Ich bete auch für all diejenigen, die noch keine Gemeinschaft mit dir haben, keine verbindliche Gemeinschaft mit dir haben und noch nicht in deiner Familie sind, dass sie diesen Schritt heute gehen, dass sie den Mut heute aufbringen, zu dir zu gehen und zu glauben und dass du ihr Leben veränderst. Jesus, wir haben das erlebt, wir wissen, dass es geht und wir beten, dass diese Gemeinschaft immer größer wird und dass Menschen, die hier hinkommen zu dieser Kirche, erleben, dass du da bist, dass sie es an der Atmosphäre spüren, an der Liebe spüren und dass sie es daran spüren, was du durch deinen Heiligen Geist tust. Amen.